SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Schämt euch. Das ist eine immer häufiger gewordene Aufforderung in unserer Debattenkultur geworden. Ob die Bundesverteidigungsministerin, die ihren Sohn gegen Bezahlung im Regierungshubschrauber mitnimmt, die Unterzeichner des offenen Briefs an Kanzler Scholz mit der Forderung, der Ukraine keine schweren Waffen zu liefern, oder der YouTube-Star Finn Kliman, der wegen dubioser Maskendeals am Pranger steht. Alle sollen sich schämen. Und nicht nur Prominente, wir alle kennen mittlerweile Flugscham, Bodyshaming, Fremdschämen. Wir schämen uns für Dinge und Handlungen, die uns früher selbstverständlich oder zumindest egal waren. Wenn wir es heute nicht tun, ja, dann schämt euch. Unsere selbstgerechte Debattenkultur prangert der österreichische Philosoph Robert Faller an in seinem Essay »Zwei Enthüllungen über die Scham«. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Robert Faller, schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag, Frau Oppenberg.
Scham ist ja eigentlich ein Gefühl, das jeder und jede aus sich heraus entwickelt. Also nichts, was von außen oktroyiert wird. Was hat also dieses Shaming, wie es neudeutsch heißt, tatsächlich mit Scham zu tun?
Nun, tatsächlich sind wir bei der Scham von innen geleitet. Und insofern ist die Vorstellung, wir müssten andere erst anprangern, damit die vielleicht überhaupt was empfinden, vielleicht schon ein Irrtum. Allerdings befinden wir uns in einer Kultur, in der auch aufgrund der Struktur der sozialen Medien die Gelegenheit, zornig auf andere zu zeigen, sich verstärkt hat. Und darum wird das in zunehmendem Maß auch praktiziert. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Scham hier auch sozusagen immer ein Zeichen ist, dass man was Besseres ist. Man hat das Schamgefühl, so wie man eine kostbare Handtasche oder Armbanduhr hat, die der andere vielleicht nicht hat. Und so zeigt man, dass man was Besseres und Edleres wäre.
Aber eine Gesellschaft braucht ja auch Kritik, um tatsächliche Missstände zu verändern. Worin besteht denn der Unterschied zwischen diesem Shaming, diesem auf andere zeigen und einer tatsächlichen konstruktiven Kritik?
Nun, Kritik ist ja tatsächlich das Lebenselement der Demokratie. Bei diesem Shaming aber geht es doch um etwas anderes. Wir zeigen nämlich auf die anderen und wollen, dass die von der Bildfläche verschwinden und fordern das meistens auch ohne Argumente. Also ich erinnere mich an einen Konflikt innerhalb der SPD voriges Jahr. Ein verdienter älterer Parteigenosse schreibt einen Artikel in einem Feuilleton einer großen Tageszeitung. Daraufhin erklären zwei jüngere Parteigenossen einfach, sie schämen sich für den älteren Genossen ohne jedes Argument. Und wenn das passiert, heißt das einfach, der andere soll den Platz räumen, ohne dass man ihm sagt, warum. Das ist, glaube ich, das Neue und in gewisser Weise das Zerstörerische in Bezug auf unsere Debattenkultur. Man soll Kritik äußern, aber man soll sie auf Argumente stützen und der andere soll bitte gefälligst auch da bleiben, nicht verschwinden, sondern auch seine Gegenargumente äußern können.
Scham ist nicht außengeleitet, das ist die erste Enthüllung Ihres Essays. Die zweite, Scham kommt von unten, nicht von oben. Was meinen Sie damit?
Nun, das hat, glaube ich, jeder schon empfunden eigentlich, wenn er sowas wie Stolz empfunden hat. Wir haben ja eine innerpsychische Beobachtung von uns selbst. Geläufiger ist uns natürlich eher, dass wir sowas wie Schuldgefühle empfinden und da fühlen wir uns klein gegenüber, sagen wir, einer Art Elterninstanz, die wir in uns tragen und die sagt, du hättest jetzt aber was Besseres leisten müssen oder besser handeln müssen und so weiter. Andererseits aber gelingt uns ja manchmal was und dann fühlen wir uns großartig und da muss man ja auch fragen, von wo wird denn da geschaut? Und da, glaube ich, kann man sagen, blicken wir uns eigentlich mit einem fast kindlichen Blick an und blicken zu uns auf. Und das ist, glaube ich, auch bezeichnend für den Umstand, dass bei der Scham immer etwas weg muss. Ein geläufiger Irrtum über die Scham lautet nämlich, wenn Menschen ihre Ideale nicht erreichen, dann schämen sie sich. Das stimmt aber nicht. Und das kann man daran sehen, dass bei der Scham eben immer etwas weg muss. Jemand will im Boden versinken, sein Gesicht verhüllen, am liebsten tot sein und so weiter. Und das zeigt wiederum, dass hier offenbar von unten betrachtet wird, weil da dieses Ich irgendwie zu groß ist oder zu üppig und zu massig. Und deshalb muss es weg.
Obwohl dieses Gefühl der Scham und die Aufforderung, sich für Fehlverhalten zu schämen, immer mehr wird, sagen Sie, wir sind aber keine Schamgesellschaft.
Ja, das ist richtig, denn Schamkulturen, wie zum Beispiel die japanische oder so wie man es auch an der griechischen Antike nachgewiesen hat, solche Kulturen kennen nicht nur das Gebot, dass man sich keine Blöße geben darf, sondern zur Scham gehört noch ein zweites Gebot, nämlich, dass man über etwaige Blößen anderer gnädig hinwegsehen soll und so tun soll, als hätte man die nicht bemerkt oder als würden die nicht existieren. Das kann man das Diskretionsgebot der Scham nennen. Wir sind da anders. Wir sind zwar sehr schamempfindlich, aber sobald wir Scham empfinden, zeigen wir mit dem nackten Finger auf angezogene Menschen. Und das ist sehr schamlos.
Woher kommt denn diese Selbstgerechtigkeit? Also Sie behaupten ja in Ihrem Essay, es liege an der fehlenden Zukunftsperspektive, vor allem in den reichen westlichen Ländern. Es liege daran, dass wir uns entsolidarisiert hätten. Erklären Sie bitte mal den Zusammenhang.
Also der Umstand, dass alle mit dem Finger auf den anderen zeigen, rührt zunächst daher, dass wir uns im Wesentlichen in einer Schuldkultur befinden und dass Menschen eben die Scham nicht als handlungsleitendes Prinzip für sich selber betrachten. Drum sind sie eben nicht verschämt solidarisch mit den anderen und wahren den Anschein, sondern platzen mit der nackten Peinlichkeit heraus. Das zweite Problem, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, warum Menschen so wenig mit der Scham anfangen können und sich so oft so schrecklich schämen, das rührt tatsächlich, glaube ich, daher, dass die Menschen Zukunftsperspektiven verloren haben. Viele haben das Gefühl, sie werden sich morgen ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Derzeit fragen sich viele, ob sie morgen noch heizen können oder sich das Benzin fürs Auto noch leisten können und so weiter. Das sind typische Zeichen einer Abstiegsgesellschaft, wie man in der Soziologie sagt. Und ich würde sagen, wenn die Menschen aufhören, sich selbst als etwas zu sehen, was sie morgen erreichen können, so wie man es noch in den 60er, 70er Jahren oft gehört hat, also morgen wird es mir besser gehen oder meine Kinder werden es mal besser haben und so weiter. Wenn das nicht mehr gibt, dann verlernen die Menschen auch, sich selbst als etwas Besseres zu sehen, worauf sie hinarbeiten und wofür sie kämpfen. Und dann geraten sie in eine Schamspirale und empfinden zum Beispiel auch jede Idealforderung nur noch als beschämend und kränkend.
Wie kommen wir denn da wieder raus aus dieser Spirale von Beschämung und Gegenbeschämung?
Ja, vielleicht würde es schon ein bisschen helfen, diese Propaganda zu durchbrechen, die den Menschen immer sagt, na, besinnt euch auf das, was ihr seid, erinnert euch daran, was ihr wirklich seid, ethnisch oder sexuell oder kulturell oder sowas. Das ist, glaube ich, sehr, sehr verderblich und hilft den Leuten nicht, so etwas wie Stolz zu entwickeln. Der Stolz oder die Ehre ist nämlich die positive Kehrseite der Scham. Das ist das, was wir verlieren, wenn wir uns schrecklich schämen müssen. Und Stolz und Ehre haben wir eigentlich immer nur dann, wenn wir ein bisschen besser sind als das, was wir angeblich sind oder zu sein glauben, wenn wir ein Stück weit über uns hinaus geraten. Und das kann man lernen und das ist jedem zumutbar. Nur brauchen wir dazu eine Kultur, die die Menschen das nicht vergessen lässt.
Zwei Enthüllungen über die Scham, so heißt das Buch des Philosophen Robert Faller, mit dem ich über Scham, Schuld und Shaming gesprochen habe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Oppenberg.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.